Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Beben in Taiwan, das Intel-Debakel und Apples Hoffnung auf das nächste große Ding. Im Thema des Tages präsentieren wir Aktien und Fonds für den Goldrausch und in der Triple-E-Idee nennen wir euch die freakigen Top-Picks der Hedgefonds-Newcomer. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 4. April und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in den Tag. Die Börsen erholten sich gestern etwas von den Verlusten zum Wochenstart. Der DAX, der gewann 0,5% auf 18.368 Punkte und auch an der Wall Street ging es, ganz leicht rauf. Der S&P 500 legte um 0,1% zu, der Nasdaq 100 um 0,2%. Zur Entspannung beigetragen haben offenbar auch die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Powell. Der Dollarhüter, der hat zwar weiterhin deutlich gemacht, dass die Fed es nicht eilig hat mit Zinssenkungen, aber zur Beruhigung trug ganz offensichtlich bei, dass die jüngsten US-Inflationszahlen, obwohl höher ausgefallen als erwartet, das Gesamtbild laut Powell nicht wesentlich verändert hätten. Es werde wahrscheinlich angemessen sein, hat er gesagt, irgendwann in diesem Jahr mit einer Zinssenkung zu beginnen. Und das hat er auf einer Rede an der Stanford University gesagt und wie gesagt danach, waren die Börsen so ein bisschen zuversichtlicher.
Und er hat den Studierenden gesagt, sie sollten Jobhopping betreiben. Das war doch auch mal ein Tipp.
Ja.
Das ist schon mal auch eine Idee. Macht Jobhopping und seid selbstbewusst genug, um von einem Job zum nächsten zu hüpfen. An der Börse, da war es, du hast ja schön gesagt, Anja, sehr undramatisch, aber ein dramatischer Tag war es für Taiwan, wo sich im Nordosten des Landes das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren ereignet hat. Und das Beben der Stärke 7,4 hat mehrere Menschen das Leben gekostet. Zahlreiche weitere sind verletzt. Viele Gebäude sind eingestürzt oder beschädigt. Und das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht richtig klar. Was aber klar ist, das Beben hat Folgen für die Chip-Produktion. Denn sowohl die weltweite Nummer 1 Taiwan Semiconductor, kurz TSMC, die auch unter anderem Chips für Nvidia und Apple fertigen, als auch Konkurrenten wie United Microelectronics, Vanguard International Semiconductor oder Powerchip Semiconductor Manufacturing, haben ihre Produktion vor Ort zum Teil gestoppt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter evakuiert.
Ja, und Taiwan ist das weltweite Zentrum für die Herstellung leistungsstarker Prozessoren. Die Chips kommen unter anderem in iPhones, in Nvidia-Grafikkarten und in den KI-Modellen von ChatGPT zum Einsatz. Und das Wichtige ist, einen Ersatz gibt es kaum. Selbst kurze Unterbrechungen der High-End-Produktion haben deswegen weltweite Auswirkungen. Und aus genau diesem Grund und wegen der angespannten politischen Lage zwischen Taiwan und China drängen die Regierungen der USA, Europas und Japans TSMC schon seit längerem dazu, geografisch endlich zu diversifizieren. Und Experten rechnen damit, dass der Konzern wegen seiner Anlagen in den betroffenen Städten Tainan und Taichung möglicherweise einige Chip-Lieferungen verschieben muss, auch weil man eben die gewohnten Qualitätsstandards aufrechterhalten muss. Und die Analysten von Barclays, die sprachen von einem, Zitat, kurzfristigen Schluck auf in der Elektronikproduktion, der eben wegen des Bebens drohen könnte.
Und an der Börse haben die Hersteller das Beben, die Naturkatastrophe, trotzdem vergleichsweise gut weggesteckt. TSMC legten um 0,6% zu, UMC tendierten seitwärts und Nvidia, die verloren nur leicht auf $889. Deutlich kräftiger runter ging es für Intel mit minus 7,4%. Aber das hat jetzt nichts mit Taiwan zu tun, sondern mit dem enttäuschenden Ausblick in der Fertigung von Halbleiterchips. Dieses Geschäft, die sogenannte Intel Foundry Services, sollte ja eigentlich mal das neue starke Standbein des Konzerns werden. Und Intel-Chef Pat Gelsinger ist dafür in der Vergangenheit kräftig gefeiert worden.
Das stimmt. Und stattdessen verbrennt dieser Bereich bisher richtig viel Geld. Der Umsatz brach im vergangenen Jahr um ein Drittel von 27,5 auf $18,9 Milliarden ein. Das hat Intel in einer Pflichtmitteilung eingeräumt. Der Betriebsverlust weitete sich von $5,2 Milliarden auf $7 Milliarden aus. und bis zum Break-Even werde es wohl noch mehrere Jahre dauern. Die Reaktion, die folgte prompt. Citi stellt mittlerweile Intels Ziele für das Foundry-Geschäft insgesamt in Frage und bezeichnete sie als zweifelhaft.
Oh, ich mal sagen, ouch. Und um neue Geschäftsfelder dreht sich im Moment auch vieles bei Apple. Die Elektroauto-Ambitionen hat der Konzern ja bereits im Februar aufgegeben und die Mixed-Reality-Brillen, an denen Apple arbeitet, sind noch, naja, für viele Jahre Zukunftsmusik. Da muss also was Neues her, dieses Next Big Thing. Und das könnte für Apple der Bereich Home Robotics werden, das hat zumindest Bloomberg gemeldet.
Ja, und da gibt es bisher zwei Ansätze. Einen mobilen Roboter, der quasi hinter den Menschen im eigenen Haus herräumt, und ein neuartiges Tischgerät, das mittels Robotik gesteuert wird. Und das gesamte Robotikprojekt, das ist noch ziemlich in der Anfangsphase. Also ob die Produkte eines Tages wirklich auf den Markt kommen werden, ist noch völlig unklar. Aber die Idee dahinter, die hat durchaus Charme, denn mithilfe der Robotik könnte Apple in den Haushalten der Verbraucher künftig stärker Fuß fassen und zugleich von den Fortschritten der künstlichen Intelligenz profitieren.
Ich würde ja den nehmen, der hinter mir das Haus hinterherräumt.
Der aufräumt? Ja, klar, definitiv. Definitiv.
Den willst du auch nehmen. Okay, also wir können es schon mal,
den würde ich auch
schon mal anmelden bei Apple.
Aber ich weiß nicht, was mein Hund dazu sagen würde. Ich fände es vielleicht nicht so, ja, nicht so gut.
Also die Kinder würden es feiern. Die könnten einfach alles so weiter fallen lassen und müssten sich nicht anmühlen lassen dafür. Auf jeden Fall sollte man den Bereich bei Apple durchaus mal im Blick behalten. Schon allein deshalb, weil ja Apple irgendwann für Wachstum das nächste große Ding auch wirklich finden muss. Seit dem iPhone 2007, mit dem Apple ja gut 200 Milliarden Dollar erwirtschaftet, kamen nur kleinere neue Dinger. Das iPad 38 Milliarden, iWatch und AirPods rund 20 Milliarden. Und wenn man jetzt wirklich richtig wieder wachsen will, dann braucht man wirklich was Großes. Und vielleicht ist es der Hinterherräumroboter.
Na, sind wir mal gespannt. Und geradezu märchenhaft ging es gestern bei Disney zu. Denn der Konzern hat sich gegenüber dem aktivistischen Investor Nelson Peltz durchgesetzt. Über den Streit zwischen Disney und Peltz hatten wir euch ja schon erzählt. Disney-Chef Bob Iger ist es gelungen, auf der Hauptversammlung genug Stimmen hinter sich zu versammeln und zu verhindern, dass der Investor einen Sitz im Verwaltungsrat bekommt. Und für Iger, der seit seinem Amtsantritt jede Menge Baustellen im Konzern in Angriff genommen hat, ist das Abstimmungsergebnis der Investoren auch ein immenser Vertrauensbeweis. Die Börse spiegelt das. Seit Igers erneutem Amtsantritt im November 2022 hat die Disney-Aktie rund 30% zugelegt. Gestern nach der HV ging es allerdings erstmal um 3,1% runter. Ein echtes Disney-Happy End sieht dann doch irgendwie anders aus.
Und rauf ging's dagegen für Spotify, und zwar um 8,2%. Und Grund war ein Bericht von Bloomberg, wonach das schwedische Unternehmen die Preise für seinen Premium-Abo-Service in mehreren Märkten, einschließlich der USA, angeblich zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erhöhen wird. Spotify wird außerdem ein neues Basisabonnement für $11 pro Monat einführen, was dem Preis des aktuellen Premium-Abonnements entspricht, das derzeit angeboten wird. Und Spotify geht damit so ein bisschen den Netflix-Weg. Seit 2018 hat ja Netflix es geschafft, den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer um 50% zu erhöhen. Und bei Spotify ist es weiter unverändert. Also da muss man auch mehr monetarisieren. Und was für Aktionäre gut ist, ist Verbraucher natürlich weniger gut. Also von wegen, die Inflation ist weg. Da hätte ich meine Zweifel. Und auch eine weitere Meldung nähert das. Google, die wollen nämlich angeblich für ihre KI-Suche Geld nehmen. Das hat zumindest die Financial Times noch gemeldet. Die Aktie gewann zunächst nachbörslich 2,5%. Aber irgendwie dieses neue Geschäftsmodell fanden dann wohl doch nicht alle so doll. Die Aktie fiel dann später wieder nachbörslich leicht um 0,5%.
Ja, bin ich mal gespannt, was daraus wird. Geld für die KI-Suche.
Würdest du bezahlen?
Nee, ich glaube nicht. Du?
Nö. Dann nicht für die Google-KI. Hör mal.
Ja. Gut, kommen wir mal zu den Banken. Die konnten nämlich gestern auch zulegen. Klar sind im aktuellen Zinsumfeld gesucht. Commerzbank gewann 4,6%, Deutsche Bank 2,1%. Auf der anderen Seite wurden Immobilienaktien weiterhin gemieden. Vonovia zum Beispiel fielen um 1,3%. Ja, und rauf ging es nachbörslich auch noch für Levi Strauss, nachdem der Jeanshersteller seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hat. Die Aktien, die stiegen nachbörslich um 6,2%. Ein paar Termine haben wir auch noch, aber nur ganz wenige. Auto 1 Group stellen Jahreszahlen vor, Grenke die Quartalszahlen für das erste Quartal. Und dann haben wir noch die Einkaufsmanager-Indizes in der EU und die amerikanische Handelsbilanz.
Das Thema des Tages.
Es ist das große Mysterium an den Börsen. Wenn der Goldpreis beinahe täglich auf neue Rekorde steigt, erst gestern wieder auf über 2.300 Dollar pro Unze, warten die Aktien der Minenbetreiber und die Goldminenfonds noch auf ihren ganz großen Auftritt. Und die Lücke zwischen Edelmetall und Edelmetallproduzenten, die ist durchaus frappierend. Gold hat sich seit 2004 von rund 400 Dollar je Unze im Wert mehr als verfünffacht. Und der AK Goldbugs Index, das ist ja wohl das wichtigste Branchenbarometer, der hat im gleichen Zeitraum inklusive Dividenden läppische 30% gemacht, und nicht wenige Experten rechnen damit, dass sich diese krasse Performance-Lücke jetzt zumindest etwas schließen könnte. Und für mutige Anleger, da eröffnet sich vielleicht eine Chance, am momentanen Goldrausch auch noch mitzuverdienen.
Ja, und Goldaktien kommen tatsächlich aus einem jahrelangen Bärenmarkt. Das zeigt die Aktie von Barrick Gold ganz schön. Die hat in den vergangenen 2 Jahrzehnten 28% an Wert verloren. Inklusive Dividenden betrug das Minus immer noch 3,5%. Wer dagegen auf einen klassischen goldgedeckten Indexfonds setzte, der konnte seinen Einsatz um 450% steigern. Beim Konkurrenten Newmont sah es nicht viel besser aus, und der südafrikanische Minenbetreiber Anglo Ashanti notiert sogar mehr als 40% im Minus.
Dabei sind eigentlich Goldminenaktien eine gehebelte Wette auf das Edelmetall. Eine einfache Rechnung offenbart diesen Zusammenhang. Nehmen wir mal an, ein Goldproduzent kann eine Unze für 1.300 Dollar aus dem Boden holen. Und beim aktuellen Goldpreis von 2.300 Dollar ergibt sich ein Gewinn von 1.000 Dollar pro Unze. Und steigt jetzt der Goldpreis um 10% auf 2.530 Dollar, dann beträgt der Gewinn 1.230 Dollar. Und der Anstieg also, bei einem Anstieg beim Goldpreis von 10%, ist es beim Gewinnanstieg bei dem Produzenten um 23%. Ihr seht, das ist ein Hebel. Aber der wirkt natürlich in beide Richtungen, nach oben und auch nach unten.
Aber, und das ist noch viel entscheidender, es nützt nichts, wenn ein Minenunternehmen die Menge nicht mehr fördern kann oder wenn die Kosten plötzlich explodieren. Die Firmen, die stehen auch vor ganz eigenen geopolitischen Risiken, denn mit dem anziehenden Goldpreis steigen natürlich auch die Begehrlichkeiten vieler Länder, in denen das Gold aus dem Boden geholt wird. Gerade in Afrika werden ja Förderkonzessionen einfach mal entzogen oder Projekte neu verhandelt. Wer also in Goldminen investieren möchte, darf nicht allein auf den Goldpreis achten, sondern muss eben auch Förderkosten und Mengen und die geschätzten Minenreserven im Blick haben und natürlich auch die Förderrechte.
Und wenn man jetzt mal schaut, wer der Favorit der Analysten ist, dann ist das Endeavour Mining. 93% der Analysten raten zum Kauf der Aktie, die im britischen FTSE 100 gelistet ist. Die Experten sehen im Schnitt ein Kurspotenzial von 31,5%. Allerdings sind bei Endeavour Mining die Minen in Westafrika konzentriert und damit in einer relativ unsicheren Region. Und angesagt bei Analysten sind auch die Dickschiffe der Branche Newmont und Barrick Gold. Barrick ist eins der weltweit größten Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in Kanada. Allerdings wird da nicht nur Gold gefördert, sondern auch Kupfer. Aber da geht ja gerade nach oben. Insofern hat man dann zwei spannende Metalle. Und 2/3 der Analysten raten zum Kaufen, beziffern im Schnitt das Potenzial auf 18%. Und bei Newmont wird nach 3 Jahren Stagnation mit der Trendwende für dieses Jahr gerechnet. 60% der Analysten raten zum Kauf, und das Kurspotenzial, das soll 20% betragen.
Ja, und angesagt ist auch Agnico Eagle Mines. Der kanadische Konzern produziert zu durchschnittlichen Kosten von 1.250 Dollar je Unze. Die Kanadier, die verkaufen ihr Gold stets zum Marktpreis und sichern nicht einen Teil der Produktion schon im Vorfeld ab. Jeder Anstieg beim Gold schlägt sich damit auch direkt in der Bilanz nieder. Und deshalb ist die Aktie natürlich zuletzt auch extrem gut gelaufen. 90% der Analysten raten zum Kauf. Das Kurspotenzial beträgt allerdings nur noch 2,3%. Allerdings basiert das auf Goldpreisschätzungen, die mit rund 2.100 Dollar deutlich unter der aktuellen Notierung liegen.
Und die Aktie von Kinross Gold zieht 70% Kaufempfehlung auf sich, auch wenn die Förderkosten mit 1.360 Dollar höher sind als bei anderen Anbietern. Aber bei steigenden Goldpreisen wird auch das eben lukrativ. Und wer sich keine Einzelinvestments zutraut, der kann auch mit Goldminenfonds beim erhofften Goldrausch mitmachen. Der größte Fonds ist der iShares Gold Producers. Er bildet den Commodity Producers Gold Index von S&P nach, in dem so das Who is Who der Goldminengesellschaften vertreten sind. Anleger streuen Risiko dann mit 60 Gold- und Goldminenaktien, und der iShares Gold Producer ETF, der liegt bei der Wertentwicklung nicht ganz an der Spitze, aber mit in der Spitzengruppe.
Ja, besser abgeschnitten hat allerdings der UBS Selective Pure Gold ETF. Der enthält nur 32 Firmen. Das liegt daran, dass nur Minengesellschaften berücksichtigt werden, die mindestens 90% ihres Umsatzes mit der Produktion von Gold machen. Größere Minenwerte wie Barrick Gold oder Newmont sind deswegen nicht enthalten. Zu den Schwergewichten in diesem ETF zählen AngloGold Ashanti, Alamos Gold, Agnico Eagle, Endeavour Mining, Lundin, Kinross, Oceana Gold, aber auch die in Hongkong gelistete Caojin Mining Industry oder die australische Perseus. Oceana Gold gilt als eine der Aktien mit dem größten Goldhebel.
Die AAA-Idee des Tages.
Zugegeben, auf der restlos ausverkauften Zone Hedgefonds-Konferenz in New York mit Jazz-Martinet und Proppy-Speakers waren wir nicht persönlich zugegen. Auch wenn das Stell-Dich-Ein der Hedgefonds-Branche jeden Besuch wert wäre. Was wir aber heute im Gepäck haben für euch, das sind die Top-Picks der neuen Hedgefonds-Stars der Zone-Konferenz, die in der ersten Session des Tages, genannt Next Wave Zone, gestern ihre Ideen präsentiert haben.
Fangen wir mal an mit Eric Wolf von Gunshoe Capital Management. Der Ex-McKinsey-Berater und einstiger Analyst hat auf der Konferenz Payson Systems als Top-Pick vorgestellt. Das Energieunternehmen ist nach Ansicht von Wolf ein dominierender Anbieter von sogenannten EDR-Lösungen für die Öl- und Gasindustrie. Und mit EDR oder Electronic Drilling Recorder ist ein ganzes Netzwerk aus Sensoren, Software und Monitoring gemeint, das dem Personal auf Bohrinseln Echtzeitbohrdaten liefert. Und Payson hat hier laut Wolf einen Marktanteil zwischen 60% und 85% in der westlichen Welt. Und das Kurspotenzial schätzt der Hedgefonds-Experte auf 45 bis, und jetzt festhalten, 180%.
Ja, es sei ein ganz hervorragendes Unternehmen, das es verdient habe, mit einem gesünderen Multiplikator als heute gehandelt zu werden. So hat er das formuliert. Derzeit werde das Unternehmen eher mit einem Öl- und Gasmultiplikator als eben mit einer Softwarebewertung gehandelt. Und dabei habe Payson nahezu Monopolstellung. Also selbst wenn der Multiplikator nicht steige, das hat Wolf dann auch noch erklärt, sei allein auf der Grundlage des laufenden Geschäfts eine Rendite von 18% im Zyklusverlauf möglich. Naja, in diesem Jahr haben die Aktien bisher rund 4% zugelegt. Im vergangenen Monat betrug das Plus mehr als 19%.
Ja, bei den steigenden Ölpreisen kein Wunder. Der nächste im Bunde ist Nikhil Daftari, der ist Co-Founder von NK Capital, einstiger Investmentbanking-Analyst, unter anderem bei Blackstone und Anchorage Capital. Und seine Idee, die hatten wir auch hier schon mal bei Alles auf Aktien, Alimentation Couche-Tard.
Ja, ist ein wunderbarer Name, finde ich.
Ja. Du bist doch Französin, Halbfranzösin. Jetzt erklär uns, was das heißt.
Alimentation ist quasi Ernährung oder Versorgung und Couche-Tard bedeutet, also se coucher heißt sich schlafen, legen, hinlegen, ausruhen. Und Tare ist eben spät, also Ernährung oder Versorgung für diejenigen, die spät schlafen gehen. Ist doch ein toller Name.
Also einfach ein Späti. Sagt einfach Späti.
Der Berliner
In Berlin
sagt Späti.
Nennt man das Späti. Ja. Genau. Und der kanadische Betreiber von Convenience Stores und Tankstellen ist für ihn eine Kaufgelegenheit, also für Nikhil Daftari, diesen Hedgefondsmanager, in einer Branche, die oft übersehen wird. Alimentation Couche-Tard ist zwar in Kanada börsennotiert, macht aber den größten Teil der Gewinne in den USA, wo das Unternehmen die zweitgrößte Convenience Store-Kette nach 7-Eleven ist. Daftari ist auch deshalb so überzeugt von dem Wert, weil er damit rechnet, dass die Elektro-Vehikel-Tankstellen des Konzerns von zunehmender Verbreitung von E-Autos profitieren werden. Und für das Unternehmen sei über viele Jahre hinweg ein Gewinnwachstum im mittleren Zehnerbereich. Und langfristig könne der Konzern sogar mit Ketten wie Starbucks und McDonald's konkurrieren. Und jetzt kommt ein Zitat: Wir glauben, dass Couche eines Tages einer der größten Einzelhändler der Welt sein kann, sagt der Hedgefondsmanager. Die jüngste Entwicklung verlief allerdings bescheiden. Die Aktie ist in diesem Jahr um 4,4% gesunken und hat im letzten Monat rund 11% verloren, nachdem das Unternehmen enttäuschende Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hat.
Ja, das ist noch ein weiter Weg da bis zum größten der Welt.
Bis zu McDonald's, genau.
Ja, und der dritte Top-Pick, der kommt von Michelle Ross, Chief Investment Officer bei Stempoint Capital. Ihre Idee, Crenetics Pharmaceuticals. Das Unternehmen entwickelt Therapien für sogenannte endokrine Erkrankungen, also für Leiden, die mit hormonproduzierenden Drüsen zu tun haben, zum Beispiel Schilddrüse oder Hirnanhangdrüse. In der Pipeline hat Crenetics unter anderem ein Produkt gegen das sogenannte Cushing-Syndrom, das das Mondgesicht oder auch den Stirnacken verursachen kann, wenn die Patienten zu viel Cortisol im Körper haben. Laut Ross ist das Unternehmen damit in einem 200 Milliarden Dollar Markt aktiv, zumal man dabei eben auch den Hype um die sogenannten Fettwegmedikamente mit berücksichtigen muss. Ihr Einjahreskursziel liegt bei $88. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 92%. Und langfristig rechnet sie sogar mit einem Zuwachs von 665%.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Bewertung an AAA, also A@wild.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und erstmal Shoutout an Finn. Den habe ich nämlich gestern im Fitnessstudio getroffen. Er ist Aktienfan, aber kannte weder Alles auf Aktien noch Defner und Chapitz. Und ich hoffe, er ist jetzt regelmäßiger. Ja, ich konnte es auch nicht verstehen. Und den habe ich gleich für uns begeistert. Es gibt keine geringeren Kundenakquirierungskosten als im Fitnessstudio.
Als dich ins Fitnessstudio zu schicken,
wenn man vom Duschen steht. So, aber ich hoffe, er wird jetzt ein Fan. So
genau
wie,
wollten wir es nicht wissen.
Nein, ich habe jetzt auch keine Details hier gesagt, aber es ist trotzdem günstig. Customer Acquisition Cost, CAC heißt es im Fachdeutsch. Und ich hoffe jetzt, dass Finn genauso regelmäßiger Fan wird wie Sven aus Düsseldorf. Er hat uns nämlich geschrieben und für ihn war AAA die Einstiegsdroge in die Aktienwelt. Und mit seinem Aktienkauf, unsere ehemalige AAA-Idee Nvidia, ist er bis heute so zufrieden, dass AAA auf seiner täglichen Hunderunde immer mit dabei ist. Und ich hoffe, das bleibt auch so, auch wenn Nvidia jetzt gerade so ein bisschen schwankt.
Ja, aber Sven treibt auch eine Sorge um, wie er schreibt. Er fragt sich nämlich, ob, falls wir es aktuell mit einer Blase wie 2001 oder 2008 zu tun haben sollten, er als Privatanleger überhaupt die Möglichkeit hätte, schnell genug zu reagieren und Positionen aufzulösen. Sven ist heutzutage unter anderem in Bitcoin und 2 bis 3 anderen Kryptos investiert und schaut, wie er schreibt, täglich auf sein Portfolio. Würde das ausreichen, um zeitnah reagieren und gefährdete Positionen auflösen zu können, fragt Sven. Oder ist heutzutage der computergestützte Handel so schnell, dass der Wert einer Position schon nahe Null sein kann, bevor man als Nicht-Profi auch nur die Möglichkeit hat zu handeln? Ja, und ich bin sicher, diese Frage, die treibt nicht nur Sven um.
Ja, die wird auch Profis umtreiben, ganz ehrlich. Die sind ja, also wenn man sieht, was da für Schwankungen drin sind, am Tag bei Bitcoin um 5, 6, 7, 8, 9, 10%, so schnell kann man gar nicht reagieren. Also eine Illusion muss man nehmen, das trifft Private wie Profis gleichermaßen. Du wirst niemals am absoluten Tief kaufen und niemals am absoluten Hoch verkaufen. Da kann man mal Glück haben, aber in der Regel klappt das nicht. Und ich persönlich habe es so gemacht, weil ich ein bisschen unruhig geworden bin. Ich habe einfach für das gute Gefühl im März ein paar Gewinne bei Nvidia, Arista, CrowdStrike und Samsara mitgenommen. Und jetzt fühle ich mich da besser und habe immer noch eine große Position da. Aber auf jeden Fall denke ich immer, ein bisschen was habe ich schon. Und da habe ein viel lockeres Gefühl. Wie machst du das, Anja?
Ich schaue ehrlich gesagt gar nicht so oft ins Depot. Ich lege ja super langfristig an und denke immer, ich will gar nicht zu früh verkaufen. Ja.
Ja, auch gut.
Ja. Aber damit du, Sven, die nötigen Informationen bekommst, heißt es nicht nur für dich. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.